Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Heute werden Sie mal Zeuge einer Spontanfolge. Wir wollen mal über ein Thema sprechen, das wir selbst im Moment noch gar nicht so genau kennen. Also zumindest zwei von uns kennen es nicht so genau, nämlich Thorsten und ich. Und Roman, du hast das Thema dabei, weil du das selbst vor kurzem erlebt hast, worum es jetzt gleich gehen wird.
Ja, ich fange mal ein bisschen an zu erzählen. Wir hatten im familiären Umfeld ein frisch saniertes Bad. Und die Leistungen waren noch nicht abgenommen. Alles neu eingebaut, Toilette, die Dusche, die Fliesenarbeiten, Waschtisch, alles frisch, alles neu, noch nichts abgenommen. Und wie es halt so ist, sowas passiert dann immer, also Mehrfamilienhaus, sowas passiert dann immer an Feiertagen und immer nachts, dass es offensichtlich in dem Fallrohr zu einer Verstopfung kam, die zu einem Rückstau führte über die bodengleiche Dusche, was zu heller Aufregung bei besagten Badnutzern führte. Und war auch alles gut. Man hat dann schnell einen Notdienst gefunden, der tatsächlich auch an dem Feiertag nachts nach etwas Überzeugungsarbeit gesagt hat, nein, ich kann doch kommen, ich komme doch nicht morgen erst um 9:30, sondern ich komme jetzt heute Nacht noch. Und dann stand dieser Herr mit seinen Gerätschaften in dem Bad und erklärte uns, dass er jetzt das Toilettenbecken demontieren möchte, weil er muss ja an das Fallrohr ran. Und das Zauberwort, was ihn dazu gebracht hat, dann zu Nachbarn zu gehen, die drüber wohnen und dort, fast hätte ich gesagt, sein Geschäft zu beginnen, seine Geschäftstätigkeit zu beginnen, war mitzuteilen, dass das Bad so neu ist, dass es noch nicht mal abgenommen sei. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich überall anfangen soll. Thorsten, wenn ich dich anschaue, dann kannst du jetzt bestimmt WEG-rechtlich tolle Fragen stellen, nachdem du da auch im privaten Umfeld Spaß hattest. Aber bestimmt haben wir auch bauvertragliche Themen, die hier interessant sind. Nicht ohne Not habe ich auf die noch nicht erfolgte Abnahme hingewiesen. Und es hat dann alles wunderbar geklappt. Aber es hätte natürlich auch zu haftungsrechtlichen Fragen führen können, wenn die Nachbarn, die drüber wohnen, nicht da gewesen wären.
Ich habe mal eine kurze Frage. Ist das Bad schon irgendwie benutzt worden im Vorfeld oder war das tatsächlich unbenutzt?
Das ist bereits benutzt worden. Das ist bereits in Betrieb gegangen, wie man vielleicht bei technischen Anlagen sagen würde. Aber es war ausdrücklich nicht abgenommen.
Und warum? Gab es da Mängel oder gab es da einen Grund?
Es ist noch nicht vollständig. Es haben noch Restleistungen gefehlt.
Und was waren das für Restleistungen? Also waren das wesentliche Leistungen oder was konkret hat da gefehlt?
Ein beleuchteter Spiegel hat noch gefehlt, es müssen noch Mängel beseitigt werden oder mussten noch Mängel beseitigt werden am Fliesenspiegel. Die Tür war, das Türblatt nicht so eingestellt, dass es, ich sag mal, störfrei und leichtgängig ist. Kleinigkeiten, nichts Dramatisches, aber schon eine Summe von Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, das muss noch gemacht werden, bevor es zur Abnahme kommt. Es waren auch noch Teile nicht lieferbar, die noch eingebaut werden mussten.
Also definitiv keine Abnahme durch irgendwie Inbenutzungnahme oder irgendwas, weil die Abnahme explizit verweigert worden ist. Und da gibt es ja die Rechtsprechung, wenn ich einmal explizit verweigere, kann ich auch nicht durch Inbenutzungnahme plötzlich das Gegenteil bewirken und eine Abnahme herbeiführen. Also von daher kann man da einen Haken dran setzen, das Bad war noch nicht abgenommen.
Ja gut, ich glaube, wir können erstmal feststellen, es gilt ja der allgemeine Grundsatz, dass bis zur Abnahme der Leistende, also in unseren VOB-Fällen der Auftragnehmer oder auch im BGB, wenn es dann der Unternehmer ist, verpflichtet ist, die Leistung mangelfrei zu erstellen und er auch grundsätzlich die Gefahrtragungslast hat und auch die Verkehrssicherungspflichten etc., um auf den Vertragsgegenstand aufzupassen. Und wenn dem irgendwas passiert, insbesondere durch Dritte, dann ist es seine Pflicht, die Leistung wieder mangelfrei zu machen, vielleicht sogar nochmal komplett neu zu bauen und zum Abnahmezeitpunkt alles korrekt herzustellen. Ich glaube, das ist mal der wichtigste Grundsatz, der hier greift, der auch die Probleme auslöst. Also Klassiker auf Baustellen, wenn irgendwelche Vandalierer über Zäune klettern und Fenster einschlagen oder Wände mit Graffiti besprühen, dann hat man genau diese Situation. Oder bei der gewerkeweisen Bauweise, wenn ein Nachfolgegewerk halt dann, keine Ahnung, der Schreiner läuft durch den frischen Estrich und macht Fußabdrücke rein. Oder jetzt nehme ich halt nochmal, nehme ich den Maler, der mit seiner Leiter an der neu eingebauten Tür vorbeischrammt und dort Dellen und Kratzer in die Leistung des Schreiners reinhaut, dann hat man genau diese Problemlagen. Mein Besondere hier wahrscheinlich dann trotzdem, und da kommen wir jetzt gleich dann dazu, wie es bei euch gelaufen ist, Roman. Natürlich dadurch, dass der Auftrag noch in dem Fall dann von euch ausging, eine Notsituation zu lösen, mit der in der konkreten Situation die Baufirma ja gar nichts zu tun hatte, sondern die waren ja eigentlich hier wirklich komplett unbeteiligter Dritter, und das Problem kam ja auch nicht aus der Baustelle heraus, sondern aus dem restlichen Gebäude. Das heißt, habt ihr mit der Firma darüber überhaupt dann noch gesprochen, oder wart ihr einfach nur froh, dass das Thema dann gar nicht mehr hochgekocht ist?
Wir waren froh, dass das Thema keine Rolle mehr gespielt hat, weil ich mir natürlich genau die gleichen Gedanken gemacht habe. Das ist dann rein praktisch dadurch gelöst worden, dass der Rohrreinigungsunternehmer gleich von sich aus gesagt hat, oh ja, okay, wenn das noch nicht abgenommen ist, dann fasse ich es hier besser nichts an, wenn ich Alternativen habe. Und gesagt hat, er geht in das Bad ein Stockwerk höher. Die wussten auch Bescheid, war alles gar kein Problem. Oder hat dort die Toilette demontiert, hatte genau auf den Strang dann Zugriff, war alles kein Problem. Aber natürlich hat sich mir genau die Frage gestellt, wenn ich die zufällige Beschädigung habe, beziehungsweise das Risiko einer Beschädigung habe, das sich realisiert, dann habe ich natürlich erst einmal den Bauunternehmer, der die Leistung nochmal erbringen muss. Das wäre jetzt bei der Toilette nichts Dramatisches gewesen. Das wäre eine neue Silikonfuge und vielleicht wäre irgendeine Schraube verloren gegangen oder sonst irgendwas. Also keine Katastrophe. Aber man weiß es ja nicht, was passieren könnte. Und dann stelle ich mir aber schon die Frage, wie ist es zu sehen, wenn der Auftraggeber des Bauunternehmers ja auch derjenige ist, der den Eingriff in das nicht abgenommene Gewerk veranlasst? Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage. Jetzt lasse ich den Unternehmer mal weg und jetzt bin ich bin zufällig selbst der Rohrreinigungsunternehmer und sage, ja, da kümmere ich mich jetzt drum. Ich montiere jetzt mal kurz in meinem eigenen Bad die noch nicht abgenommene Toilette wieder ab. Und ich glaube, dann leuchtet es ein, dass man sagen müsste, okay, an der Stelle hast du ja selbst eingegriffen. Dann kannst du ja nicht redlich verlangen, dass die Leistung wiederhergestellt werden muss. Das ist natürlich jetzt etwas flapsig. Wie lösen wir es rechtlich?
Im Grunde bist du in dem Moment so eine Art Störfaktor. Du greifst in ein Bauwerk ein, das noch nicht ganz fertig ist. Eine Bauleistung, die noch nicht abgeschlossen ist, wird von dir einfach ja unterbrochen. Beziehungsweise du baust Dinge wieder ab. Du störst sozusagen das, was schon da ist. Und kannst ja dann schlechterdings sagen, das ist jetzt was eben der Unternehmer wieder herrichten muss oder wieder herstellen muss, weil er kann einfach mal auf Deutsch gesagt überhaupt nichts dafür. Es geht überhaupt nicht von seiner Sphäre irgendwie aus. Ich habe also große Schwierigkeiten jedenfalls daraus irgendwas abzuleiten, was jetzt den Unternehmer verpflichten würde, die Leistung nochmal zu erbringen.
Ich versuche es gleich mal von der anderen Seite. Ich versuche mal den Fall über die VOB vielleicht ein bisschen anzugehen. Wie stellt sich das für den Unternehmer dar? Also zum einen würde ich als Unternehmer sagen, ich habe einen Auftrag, ich soll dieses Bad, das einen gewissen Status hatte, in einen neuen Status bringen, und das ist mein Bauauftrag. Und jetzt verändern sich für mich plötzlich die Umstände, die ich ausführen muss. Das heißt, die Tatsache, dass an einem Tag das Klo anmontiert ist, am nächsten Tag nicht mehr, wäre für mich eine Behinderung. Ob ich für die Behinderung Zeit kriege, ob ich dafür extra Geld kriege, ist eine ganz andere Frage. Wenn der Eingriff natürlich von uns, vom Auftraggeber kommt, dann werde ich auf jeden Fall Zeit kriegen, und im Zweifel wird es dann auch ein schuldhafter Eingriff wahrscheinlich sein, sodass dann wahrscheinlich sogar ein Schadenersatzanspruch entsteht für den Zusatzaufwand, den ich habe. Parallel dazu würde ich jetzt auch mal argumentieren als Firma, machen wir ja eigentlich an sich ganz selten von unserer Aufgabenstellung her, und sagen, das ist eine zusätzliche notwendige Leistung, die durch den Auftraggeber veranlasst ist. Ich glaube, das ist jetzt hier noch ein wichtiger Punkt. Und deswegen würde ich dann auch sagen, okay, ich melde jetzt Bedenken an, ich kann so nicht arbeiten. Ob es wirklich Bedenken sind, ist eine andere Frage. Aber ich würde versuchen, den Auftraggeber zu nötigen, mir diese Leistung anzuordnen. und dann hätte ich über die Verantwortung vielleicht auch wieder ein Vergütungsrecht. Da kommt nicht genau die Fragestellung dann auf, so würde jetzt das Auftraggeber wieder argumentieren und sagen, naja, ich kann ja grundsätzlich nichts dafür, wenn was Externes passiert, aber ich glaube, dieses Argument fällt mir in dem Moment weg, wo ich selber war. Also wahrscheinlich wäre es einfach treuwidrig, wenn ich mich als Auftraggeber darauf berufen kann, dass ich die Baustelle verschlechtere und der jetzt doppelt arbeitet, weil auf die Spitze getrieben heißt es ja, ich könnte als Auftraggeber auf die Baustelle gehen, nachts alles kurz und klein schlagen und am nächsten Tag sagen, macht ja nichts, ich bekomme es ja nochmal kostenlos. Also ich denke, dass bereits die VOB dort dann so ausgelegt werden müsste, dass es nicht geht. Und ein letzter Gedanke, den ich noch reinwerfe, mein, wenn ich an der Stelle was kaputt mache, jetzt müsste man sehr tief ins Deliktrecht einsteigen, wird wahrscheinlich auch in irgendeiner Form ein Schadenersatzanspruch entstehen zugunsten der ausführenden Firma. Kritische Frage an dem Punkt natürlich, wer hat das Eigentum an der Toilette in dem Moment, wo sie schon eingebaut ist? Das ist, und wenn es in einem, wie in dem Fall, in einem Gebäude, das dann sogar noch im Gemeinschaftseigentum teilweise steht, kann es dann bei den Leitungen nochmal lustiger werden. Aber auch aus daraus dürften sich Schadenersatzansprüche ergeben, die natürlich dann jedenfalls in gleich großer Höhe dem Vergütungsanspruch oder einem etwaigen Vergütungsanspruch irgendwie entgegenstehen, sodass dann die Firma jedenfalls dafür dann Geld verlangen kann und sich dann, wenn sie die Vergütung eben nicht bekäme, aus welchen Gründen auch immer, sich irgendwie einen Schadenersatz zurechthangeln kann. Also ich glaube schon, dass man es rechtlich lösen kann, aber man merkt es jetzt, wenn wir hier ein bisschen rumphilosophieren, so ganz klar und eindeutig ist es dann eigentlich doch wieder nicht.
Ich versuch's mal klar und eindeutig. Wenn ich jetzt in den 7 VBB schaue, ist es doch eigentlich geregelt. Ich habe die Erfolgshaftung des Auftragnehmers. Der Badunternehmer muss am Ende des Tages eine Toilette an der Wand hängen haben, die muss ordnungsgemäß verschraubt und verfugt sein. Wenn zwischenzeitlich sich diese Leistung verschlechtert, dann hat er, man muss den 7 Absatz 1 vielleicht mal andersrum lesen, grundsätzlich erstmal keine Ersatzpflicht, es sei denn, es geht um eine Beschädigung oder eine Verschlechterung vor Abnahme durch Krieg, Gewalt, Aufruhr oder andere unabwendbare vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Umstände. Und es ist doch bestimmt nicht vom Auftragnehmer, also meinem Badbauer, zu vertreten, wenn ich jemanden anrufe und dem in meiner Verzweiflung sage, ja, schrauben Sie das Klo wieder runter. Und jetzt ist die Frage, ob es für ihn in irgendeiner Art und Weise vermeidbar gewesen wäre, ob er irgendetwas hätte tun können. Aber da sehe ich auch keine Möglichkeit. Und darüber kann man es doch lösen. Er hat dann einen Vergütungsanspruch für die Leistung, für das Zwischenstadium, für das erste Montieren der Toilette. Und das zweite Montieren, das bekommt er natürlich ganz normal aus seinem Auftrag. Das hätte er so oder so bekommen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen diese ganzen Hilfskonstruktionen nicht, diese Überlegungen, die dahin gehen, wer vielleicht wem irgendetwas an irgendeiner Stelle noch mehr schuldet, sondern die VBB sieht das doch vor. Das ist jetzt ein Fall, der 7 Absatz 1, der eher seltener kommt, der eher in die Vandalismus-Ecke geht, wo es auch um die Bewachungsfrage geht, die ich übrigens deutlich kritischer sehe. Ich glaube, in aller Regel werde ich nicht bewachen müssen, wenn ich nicht ein Mehrwissen habe gegenüber dem Auftragnehmer, wenn der also nicht in einer Art und Weise unterlegen ist, was Gefahren angeht, zu wissen. Also wenn ich weiß, das ist eine Abschiebehaftanstalt und da wird immer schon in irgendeiner Art und Weise protestiert, da findet Vandalismus ständig statt, dann wäre ich natürlich als Auftraggeber für Abhilfe sorgen müssen durch Bewachung. Aber in aller Regel wird sowas womöglich doch eher mal, ich sag mal, nicht vom Auftraggeber zu erwarten sein.
Aber gehen wir nochmal in den 7 Absatz 1, da ist ja der Begriff des unabwendbaren Umstandes ganz wichtig. Objektiv unabwendbarer Umstand. Das bedeutet, wenn ich eine andere Möglichkeit habe, dieses Fallrohr, so wie du es ja auch geschildert hast, freizukriegen, die eben dazu führt, dass die Leistung nicht beschädigt wird, nicht zerstört wird, die noch nicht abgenommen ist, dann bin ich wohl auch verpflichtet, den anderen Weg zu gehen, weil sonst wäre es ja nicht objektiv unabwendbar, diese Leistung anzugreifen. Das bedeutet, am Ende des Tages kann der Unternehmer letztlich auch die Frage stellen, was unabwendbar, was objektiv unabwendbar, beziehungsweise ich muss als Eingreifender dazu zumindest irgendwo was ausführen können.
Ja, ich denke, das unabwendbare Ereignis nimmt ein bisschen Bezug auf die Formulierung, die wir auch in Paragraphen 6 haben. Und dort wird es, denke ich, ein bisschen deutlicher, worum es geht. Da ist nämlich das unabwendbare Ereignis in 6 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe C, jetzt gehen wir sehr tief rein, beschrieben als andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände. Und ich glaube, dass bei 7, auch wenn sprachlich ein bisschen schief geworden ist, das gleiche gemeint ist, nämlich Vorgänge, die für den Auftragnehmer unabwendbar sind und deswegen für ihn dann eben auch nicht zu vertreten sind. Sprachlich finde ich es im 7er hier ein bisschen schief angelegt. Das heißt aber im Umkehrschluss dann wahrscheinlich, dass immer dann, wenn der Auftragnehmer überhaupt keine Möglichkeit hatte, die Beschädigung in irgendeiner Form zu verhindern, dass der Paragraph 7 einschlägig ist. Und das ist dann bei den Vandalismusfällen, wenn wir die jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, auch immer die Problematik, inwieweit es dann dem Auftragnehmer eben zuzurechnen ist, wenn das Ganze eben ungeschützt und offen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ist und was das für ihn dann bedeutet. Ich weiß nicht, Roman, hast du eine andere Auffassung dazu?
Nee, ich würde es ganz ähnlich sehen, wobei man den Maßstab der Objektiv-Unabwendbarkeit nicht zu kurz fassen darf. Also es müssen schon erhebliche Bemühungen stattfinden. Ich kann nicht einfach sagen, ja, was soll ich denn tun? Ich erinnere mich an Rechtsprechung. Ich meine, da ging es um Diebstahl von der Baustelle, wo auch der Auftragnehmer gesagt hat, naja, da kann ich doch nichts dafür. Und ich meine, die Entscheidung ging so in die Richtung, doch, du hättest es überwachen können. Du hättest allein durch Präsenz, notfalls auch nachts, diesen Diebstahl abwenden können. Und darum darf man das vielleicht gar nicht zu gering schätzen. Im Ergebnis bin ich aber ganz bei dir, Thorsten. Der Maßstab ist natürlich, ob der Auftragnehmer etwas dagegen hätte tun können. Und davon hängen natürlich die Umstände ab und er hätte nichts dagegen tun können, weil er, glaube ich, in dem Fall auch nicht mit Vandalismus oder Diebstahl hätte rechnen müssen, in einer bewohnten Wohnung, in einem Mehrparteienhaus, dass dort etwas mit einer eingebauten Toilette passiert, sondern er hätte sich darauf verlassen dürfen, dass eben an dieser Toilette nicht herummanipuliert wird.
Ich glaube, es kommt an der Stelle auch noch was ganz Besonderes dazu, nämlich die Benutzung vor der Abnahme während der Baumaßnahme. Das ist ja auch nochmal ein Sonderfall für sich. Wir haben es ja eingangs schon mal mit den ersten Fragen von Andreas abgeklärt, dass dadurch in dem Fall jetzt keine Abnahme stattgefunden hat, was ja durchaus auch ein diskutabler Punkt ist. Und insofern gehen natürlich auch bestimmte, ja unter Umständen, je nachdem wie es dann abgesprochen ist, auch bestimmte Pflichten bereits auf den Auftraggeber über, weil der ab dem Zeitpunkt natürlich dann auch die, ich nenne es jetzt mal, die Sachherrschaft hat und als Alleiniger verhindern kann, dass ein Missbrauch stattfindet oder nicht. Entsprechend wird man in solchen Situationen regelmäßig auch eine Bestandsaufnahme machen, eine Leistungsfeststellung gucken, was ist schon erbracht und dass natürlich dann Beschädigungen, die durch die Nutzung entstehen, im Zweifel dann natürlich schon beim Auftraggeber hängen bleiben, wäre bei euch jetzt sicherlich auch ein spannender Punkt dann geworden. Und auch aus der Richtung raus kann sich natürlich noch was ergeben. Ich glaube, was noch wichtig zu betonen ist, ist, dass der Paragraph 7 dann natürlich erstmal nur festlegt, wie das Ganze mit der Vergütung läuft. Die Pflicht, den Gegenstand am Ende mangelfrei herzustellen und nochmal komplett auf Stand zu bringen, bleibt davon natürlich unberührt. Das heißt, diese Aufgabe verbleibt beim Auftragnehmer und die Fragen, wie das dann zu vergüten ist und so weiter, werden dann eben unterstützend durch die Vorgaben zur Gefahrtragung dann eben in dem Lichte ausgelegt werden müssen. Aber der Auftragnehmer kann nicht sagen, ich habe es ja schon mal gemacht, ich mache jetzt nichts mehr, zur Abnahme ist es dann halt nicht fertig, sondern da müsste er aus meiner Sicht auf jeden Fall nochmal ran.
Ein zunächst einfach klingender Fall, der aber doch wirklich im Detail jetzt nicht unbedingt unkompliziert ist. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Ideen oder sonstige Lösungsvorschläge haben, dann gerne an uns schreiben an podcast@bau-vergabe-recht.de oder gerne auch per WhatsApp-Sprachnachricht an 089-21-555-882. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.